Wir haben vorige Woche noch mal unser Bild von der aristotelischen Syllogismustheorie vervollständigt. Ein letztes Mal der wichtigste und zugleich auch einfachste Punkt. Das ist eben dieser Unterschied zwischen der allgemeinen Erklärung, was ein Syllogismus ist, nämlich eine notwendige Folge in der Sprache. Etwas von der Art, dass wenn etwas gesetzt ist, etwas anderes mit Notwendigkeit folgt. Und auf der anderen Seite eben die Möglichkeit, verschiedene Theorien aufzubieten, die als wissenschaftliche Theorien jetzt aus allgemeinen Prinzipien versuchen zu erklären, welche sprachlichen Gebilde eigentlich diese Anforderungen erfüllen, solche notwendige Folgen zu sein. Und hier steht die aristotelische Auffassung natürlich im Prinzip von Anfang an in Konkurrenz mit anderen möglichen Auffassungen, was alles. Und wir haben uns dann eben zuerst, das war schon in der vorletzten Stunde, angesehen, welche speziellen Einschränkungen die logische Theorie des Aristoteles als solche da vornimmt, also welche spezielle Art von Sätzen das sind, dass es immer drei Sätze sind und so weiter. Und letztes Mal haben wir dann ein bisschen einen Blick geworfen auf diese Lehre da von den syllogistischen Figuren, der da entwickelt. Dann, nachdem wir das beendet haben, sind wir übergegangen, das ist dieser Kern, von dem ich von Anfang an gesprochen habe, also von dem aus, das zu rekonstruieren trachtet, was bei den Sophisten noch dieses große Gebiet der menschlichen Redekompetenz darstellt. Das ist dieser Kern gewesen. Und dann haben wir voriges Mal begonnen, eine erste Erweiterung oder zwei erste Erweiterungen von diesem Kern aus in das Gesamtgebiet uns anzusehen. Das erste war die Erweiterung in Richtung Rhetorik oder Überzeugungskunst, die ihren Ausgang nehmen kann bei einer Definition des sogenannten dialektischen Syllogismus. Das ist einfach das, was in diesem Kern des Syllogismus beschrieben wird, plus der Anforderung, dass die Vordersätze, also das, was da gesetzt ist, zuerst, dass das plausible Sätze sind. Da sprechen wir jetzt nicht mehr drüber. In eine andere Richtung, eine zweite Erweiterung von demselben Kern aus, ist die in die Richtung der Wissenschaft. Und da kann man parallel auch mit so einer vorausgeschickten Definition beginnen, nämlich was ist ein wissenschaftlicher Syllogismus im Unterschied zu einem dialektischen Syllogismus. Ein wissenschaftlicher Syllogismus ist einer, dessen Prämissen wahr sind. Woraus sich dann ergibt, dass aufgrund der zwei Annahmen, erstens, dass diese Prämissen wahr sind und zweitens, dass der Syllogismus auch wirklich ein gültiger Syllogismus ist, wird immer folgen, dass auch die Konklusion wahr ist, wenn die Prämissen wahr sind. Also wenn es ein gültiger Syllogismus ist und wenn die Prämissen wahr sind, dann ist auch immer die Konklusion wahr. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auch heute noch in allen logischen Theorien eine gewaltige Rolle spielt. Worauf Sie besonders achten müssen ist, dass das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, eine Wenn-Dann-Formulierung ist. Wenn die Prämissen wahr sind, ne? Dann ergibt sich, wenn es außerdem auch noch ein gültiger Syllogismus ist, dass die Konklusion nicht falsch sein kann. Das ist eine Möglichkeit zu beweisen, ob ein Syllogismus, das kann man umdrehen, diese Einsicht, und verwenden als Beweis Modell dafür, ob etwas, von dem jemand sagt, das sei ein gültiger Syllogismus, ob es wirklich ein gültiger Syllogismus ist oder nicht. Aber das ist jetzt ein Gegenstand nicht unserer Vorlesung, sondern von Logikvorlesung. Was uns interessiert hat, ist die Tatsache, dass diese Definition des wissenschaftlichen Syllogismus noch überhaupt gar nichts wirklich Substanzielles oder Interessantes uns darüber sagt, was eine Wissenschaft ist. Weil diese Definition des wissenschaftlichen Syllogismus als Syllogismus mit wahren Prämissen einfach auf zu viele Argumente oder Syllogismen oder Schlüsse zutrifft, die mit Wissenschaft gar nichts zu tun haben. Ne? Die brauchen nur irgendwelche zwei wahre Sätze hernehmen und einen gültigen Syllogismus und hat dann halt was überzeugend ist, was zu einer wahren Konklusion führt, aber was noch lange nicht den Anspruch von Wissenschaft erheben kann. Wenn, also diese ganzen halblustigen Beispielsätze über sterbliche Österreicher und sterbliche Wiener und so, das ist, hat ja mit Wissenschaft nichts zu tun. Wenn wir uns jetzt dann kurz heute noch über die Auffassung des Aristoteles von Wissenschaft orientieren, dann werden wir bei den, dann erinnere ich Sie, dann knüpfen wir an bei den beiden Punkten, die ich dann ganz am Schluss letzte Woche noch erwähnt habe, nämlich, dass eine Wissenschaft eine Sprache ist, die eben als Ganze in solchen Syllogismen geordnet vorgestellt werden kann. Und dass zweitens in dieser Sprache, daraus ergibt sich schon, dass eine Wissenschaft etwas ist, sozusagen ein größeres Stück Sprache, als nur so ein Syllogismus, ein größeres Stück Sprache, das aber auch in Sätze eingeteilt werden kann. Und da kommt dann diese zweite Anforderung, dass es unter den Sätzen, in die diese Sprache aufgegliedert werden kann, eine besondere Klasse von Sätzen geben muss, seiner Vorstellung nach, die sogenannten Grundsätze, die als Sätze höchster Allgemeinheit, auf die alle Erklärungen zurückführen, ausgezeichnet werden können. Und das ist natürlich das Ziel, wenn man eine Wissenschaft haben will, darin besteht auch, dass das wenige Sätze sind, die diese Grundsätze sind. Also das reißt dem voraus, da muss man im Zusammenhang sehen, auch mit anderen Vorstellungen von dem, was man heute als axiomatische Systeme oder sowas bezeichnet. Obwohl der aristotelische Begriff vom Grundsatz sehr differenziert ist. Also er kennt auch den Begriff des Axioms, aber er kennt verschiedene Typen von Grundsätzen. Das werden wir nicht so sehr behandeln. Allerdings ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man ihn in eine Tradition stellen will, ist, dass man sich klar macht, dass das etwas Besonderes ist, dass er die Wissenschaft als Sprache auffasst. So wie die Auffassung des Syllogismus als ein Stück Sprache den herausnimmt aus dieser ganzen komplexen Rede- und Überzeugungssituation. Wir haben gesagt, nur in der Sprache selbst die Notwendigkeit und da absehen von Sprecher und Hörer und besonderen Umständen. So ist es auch bei der Wissenschaft so, dass die Auffassung der Sprache von etwas Bestimmten absieht. Und wovon sieht sie hauptsächlich ab? Sie sieht von dem ab, es kommt in ihr das nicht so zur Geltung, was man als die lebendige Kompetenz bezeichnen würde der Wissenschaft. Das ist bei Plato, wenn Plato darüber diskutiert, was unterscheidet eine Wissenschaft von einfach irgendeiner anderen Art von Kenntnis oder reflektierter Kenntnis, was ist das Besondere an der Wissenschaft, dann beschreibt er das immer in Ausdrücken, die eine besondere Kompetenz von jemandem ausmachen, von einem Menschen, wie man das lernt und was der kann. Was einer, der über eine Wissenschaft verfügt, mehr kann, als einer, der irgendeine Sache halt ganz gut beherrscht. Was sind da die Unterschiede? Dann sagt er, der eine kann das, der andere kann das, und da siehst du, das ist wirklich was anderes. Also zum Beispiel, einer dieser wesentlichen Unterschiede bei Plato ist, wenn einer eine Wissenschaft, wenn einer zu einem gewissen Gebiet einen wissenschaftlichen Zugang und eine wissenschaftliche Kompetenz hat, dann kann er es auch lehren. Im Unterschied zu anderen, die das die Sache selber vielleicht genauso gut können, aber sie nicht weitergeben können und nicht erklären können, was das ist, was sie da eigentlich machen, ist der Wissenschaftler einer, der das kann. So beschreibt das Plato. Das ist natürlich auch die Auffassung des Aristoteles. Auch Aristoteles ist natürlich der Auffassung, dass Wissenschaft was ist, was man lernen kann, was man, wenn man es haben will, auch lernen muss, was einem nicht einfach nur so zufällt, ohne dass man es gelernt hat. Also das, da würde er auch alles unterschreiben, oder das ist auch alles seine Auffassung. Aber das Besondere an ihm ist, dass er darüber hinaus sagt, man kann, was das Wesentliche dran ist, auch beschreiben, wenn man das alles vergisst und nur eine bestimmte sprachliche Struktur beschreiben, von Sätzen eben, ne? Die wir noch nicht genauer, wo wir noch nicht jetzt sehr viel davon besprochen haben, außer, dass es als Ganzes in dieser Syllogismus, Typologie beschreibbar sein muss und dass es eben diese Grundsätze geben muss. Also man kann es sich so vorstellen, dass die Wissenschaft bei ihm aufgebaut ist als eine Struktur, die sich ergibt aus dem Willen, immer wieder warum zu fragen. Also ganz unten würde man bei irgendwas beginnen, wo man sagt, das ist eine auffällige Sache, ich würde gern wissen, warum das so ist. Ne? Und dann sagt einer, oder dann kommt man drauf, dass es deswegen so ist, weil das und das. Dann ist man bei allgemeineren Sätzen und man müsste dann, also man ist eben gegangen von dem, warum ist es so, von der untersten Ebene zu der nächsten Ebene, und dann würde man sagen, also warum ist es so? Wahrscheinlich ist es so, weil. Und dann sagt man, dann nehmen wir mal an, es ist tatsächlich so, weil, dann würde eine Erklärung so ausschauen. Und dann würde man eben den Syllogismus angeben, weil alle Menschen sterblich sind und alle Dinge, deswegen ist das so und so. Und dann kommt der Nächste und sagt, aber warum ist es so? Und so geht es immer weiter, bis man bei den Allgemeinsten ist, wo man, ja, also dann eben bei irgendwelchen Prämissen oder Sätzen ist, die wahr sein müssen und die von allerhöchster Allgemeinheit sind. Und was bedeutet das? Also ich kann nur sehr kurz, ich spreche nur jetzt sehr, sehr schematisch und kurz über diese aristotelische Auffassung von Wissenschaft. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass es in jeder Wissenschaft Sätze gibt, und das sind diese Grundsätze, die unbeweisbar sind. Ganz wichtig, also es muss diese ein wesentliches Kennzeichen dieser allgemeinen Sätze oder dieser Grundsätze ist eben ihre Allgemeinheit. Und daraus, das ist nicht ihr Kennzeichen, das ist nicht das, woran man sie erkennt, aber das folgt daraus ist, dass sie unbeweisbar sind. Dass es eben letztlich sind, da gibt es eben immer Sätze, die unbeweisbar sind. Da ist ein sehr wichtiger Punkt, den man sozusagen nebenher sich merken muss. Diese Forderung, dass es in jeder Wissenschaft unbeweisbare Grundsätze geben muss, bedeutet bei Aristoteles nicht, dass die evident sein müssen, zum Beispiel. Das ist so eine moderne Sache, dass man sagt, es muss Grundsätze geben, wenn man schon sagt, es muss solche unbeweisbare Grundsätze geben, dann muss das, was die auszeichnet, eben sein, dass die aus sich selbst heraus völlig klar und überzeugend sind. Das ist uns ganz natürlich, das zu sagen. Und vielleicht hätte Aristoteles das auch gesagt. Aber es ist nicht wesentlich für ihn. Für ihn ist es wurscht, wie sozusagen für uns diese Unbeweisbarkeit sich ausdrückt oder sowas. Für ihn ist nur wichtig, dass sie eben unbeweisbar sind. Eine sehr, sehr wichtige Sache, die daraus sich ergibt, auch hier kann ich Ihnen jetzt nicht ein wirkliches Argument vorführen, obwohl man da eins finden könnte, sondern ich führe Ihnen das Argument nicht, aus Zeitmangel führe ich Ihnen das Argument nicht vor. Eine Sache, die sich aus dieser Unbeweisbarkeitsidee ergibt, mit gewissen zusätzlichen Annahmen, ist, etwas ganz, ganz Entscheidendes, nämlich, dass Wissenschaft für Aristoteles eine plurale Angelegenheit ist. Dass es davon auf jeden Fall mehrere gibt. ja, die voneinander verschieden sind. Also der Zusammenhang mit der Unbeweisbarkeitssache besteht jetzt zunächst einmal für uns, also das, was man da sehen kann von dem Zusammenhang, ist ja vor allem was Negatives, nämlich dass eine Möglichkeit sozusagen gegen so einen Wissenschaftspluralismus oder gegen eine Mehrheit der Wissenschaften zu argumentieren, wäre darauf zu bestehen, dass jede Wissenschaft irgendwelche eigenen Grundsätze hat, also das ist die Wissenschaft 1, die geht bis zu diesen 1, 2, 3 Grundsätzen, und das ist die Wissenschaft 2, die geht in ihrer Art zu diesen drei Grundsätzen, und das ist die Wissenschaft 3, die geht bis zu diesen da, und dass man sagt, aber die müssen doch selber irgendwie, woher weiß man denn, dass das Grundsätze ist, die müssen wir doch selber beweisen können, dass man sagt, es muss sowas geben, nicht wie eine Wissenschaft 1, 2, 3 und so weiter, sondern wie eine Wissenschaft S, eine sogenannte Superwissenschaft, die ist damit beschäftigt zu beweisen, dass diese Grundsätze, die die anderen Wissenschaften haben, wahr sind. So, da ist er dagegen, das ist so wichtig, das ist das Gegenteil von dem, was er meint. Er ist der Auffassung, wenn es so eine Superwissenschaft gäbe, dann gäbe es eben nur eine Wissenschaft. Und dann wäre bei dieser Superwissenschaft aber nicht einzusehen, warum, wenn die überhaupt eine Wissenschaft ist, dann muss sie irgendwelche Grundsätze haben und Prinzipien haben, warum es nicht eine SS geben soll oder SSS und so weiter. Nicht? So, sondern da sagt er, wenn wir uns schon sowas überlegen, dann ist es viel vernünftiger und, also ich sage, ich bringe Ihnen nicht das Argument, sondern ich mache es nur plausibel, zu sagen einfach, jede Wissenschaft, das gibt es nicht, das wird durchgestrichen, diese Vorstellung, sondern die Wissenschaften stehen nebeneinander und jede Wissenschaft hat ihre eigenen Prinzipien und Grundsätze. Sie sind in einer gewissen Weise zunächst einmal, auf das werden wir dann nachher noch zu sozusagen gegeneinander abgeschottet. Ja? Sehr wichtiger Punkt, dass die Wissenschaften sozusagen nebeneinander existieren, voneinander abgeschottet. Und zwar können wir uns jetzt vorstellen, dass für jede Wissenschaft, also wenn man sagt, die Wissenschaft ist dadurch charakterisiert, dass es eine Menge von Sätzen ist, wo auf einer obersten Ebene diese Grundsätze ausgezeichnet werden können, dann kann man hier auch schon etwas weiteres, ganz Wichtiges erahnen oder sich vorstellen, nämlich, wenn man es negativ betrachtet, dass man sagt, und wenn es eben nicht so wäre, wenn uns einer sozusagen einen Haufen von Sätzen oder Behauptungen oder Thesen hinwirft, einfach, ja, und er kann uns nicht diese Grundsätze angeben dabei. Der hat einen Sack mit und den leert er auf den Tisch und sagt, das ist meine Wissenschaft. Und dann würde Aristoteles sagen, sehr interessant, Sie haben eine Wissenschaft begründet, ja, habe ich auch. Wo sind denn von Ihrer Wissenschaft jetzt die Grundsätze? Dann sagt er, naja, das weiß nicht so recht. Und sagt, würde Aristoteles sagen, dann sorry, ist es keine Wissenschaft nach meinen Vorstellungen und Anforderungen. Eine Wissenschaft ist es erst, wenn Sie den Sack ausleeren von diesen ganzen Sätzen, gleich auch sagen können, in den zwei Haufen teilen und sagen, das sind die Gewöhnungssätze, das sind die Grundsätze. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann sehen Sie, als Wissenschaft verlangt, dass die Grundsätze schon ausgezeichnet sind. Was heißt das? Das heißt, dass die aristotelische Vorstellung von Wissenschaft ganz stark sozusagen eine statische ist. Erstens eine statische ist, dass da schon alles da ist. Ja? Und zweitens sozusagen, und das ergibt sich aus dieser Sonderrolle, die auch der Syllogismus, die syllogistische Ordnung dabei spielt, und dass zweitens die Wissenschaft
total verstanden wird von dem Sinn oder von dem Zweck des Beweisens her. Also jemand, der eine Wissenschaft hat, also der sozusagen die Sätze und die Sachen kennt, um die es da geht, und der außerdem die Grundsätze kennt, also den Unterschied machen kann zwischen diesen ganzen, unter diesen ganzen Sätzen, zwischen den Grundsätzen und den gewöhnlichen Sätzen, fragen wir jetzt, was hat der für eine Kompetenz? Was ist dem seine Kompetenz? Die spezifische Kompetenz, die so jemand hat, ist die, dass er jeden daherkommt und sagt, du bist doch auf diesem Gebiet der Wissenschaftler, mir ist da etwas Seltsames aufgefallen, kannst du mir das erklären? Dass er dann sagt, ja, ich kann es dir erklären. Es ist nämlich letztlich so, im Grund besteht alles aus, wie soll ich sagen, also was ist da, im Grund ist alles nichts anderes als Wasserdampf. Und weil alles Wasserdampf ist, wenn es kalt wird, wird der Wasserdampf und so weiter. Und so erklärt sich letztlich, warum der Abfluss in deinem Klo verstopft ist. Oder sowas ähnliches. Oder er erklärt, so erklärt sich letztlich, warum, wenn die Milch längere Zeit steht, sozusagen der Rahmen nach oben geht oder so. Also jemand, die Kompetenz, die er hat, ist, dass er eben genau weiß, welche die allgemeinsten Grundsätze sind. Und dass er dann, wenn einer mit einer bestimmten Frage kommt, ihm beweisen kann, dass wenn es wirklich so ist, es auch gar nicht anders sein kann, als dass es so ist. Das ist die Wissenschaft. Das macht so ähnlich wie bei dem guten Redner, der sozusagen weiß, was das ist, was die anderen glauben, wenn er sich zu was überreden will, und dann eine Verbindung herstellen kann zwischen dem, was sie auf jeden Fall glauben, und dem, wovon er will, dass sie ab jetzt, nachdem er zu reden aufgehört hat, dass sie das auch glauben und unterschreiben oder wählen werden, wenn er politische Propaganda macht. Das ist der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist eben, dass diese Idee, dass man das schon hat, diese Grundsätze, Wissenschaft liegt erst dann vor, wenn man die Grundsätze schon hat. Ja? Und von diesen Grundsätzen her erklären kann, die paradigmatische Tätigkeit des Wissenschaftlers bei Aristoteles ist das Beweisen. Das ist der Obergescheite, der immer, wenn einer kommt und sagt, kannst du mir das erklären, du bist doch hier der Spezialist, dass er sagt, ja, ich kann es dir erklären. Und zwar ist es letztlich darauf zurückzuführen, dass alles nichts anderes ist als Wasserdampf. Oder so irgendein so ein Blödsinn, oder der andere sagt, nein, im Anfang war der Whisky oder sowas, nicht? Oder so. Aber der würde eben dann denselben Allgemeinheitsanspruch. Ja, Frage. Ein Anspruch,
der Wissenschaft im Grunde aufpassen müssen, also alle Lernen, die jemand für Wissenschaft vorkommen, auch grundsätzlich schon enthalten sein und schon auseinandernehmen können.
Aber was heißt hier enthalten sein?
Also die Grundsätze bestehen ja auch aus Sätzen.
Die Grundsätze sind auch Sätze, ja. Genau. Ja.
Alle Termini, die jemals in irgendeinem Satz vorkommen, müssen in den Grundsätzen auch schon.
Naja, das ist eben, was heißt hier enthalten? Das ist natürlich ein Problem. Das ist ein Problem. Aber wenn enthalten, wenn das Wort, wie Sie sagen, enthalten hier eine bestimmtere Bedeutung hat, dann muss man die klären im Hinblick auf diese Folgerungs- und Beweisstruktur, die in Syllogismen drinnen steckt. Und da hätten, also schauen Sie sich irgendeinen einzelnen Syllogismus an und fragen Sie sich jetzt, ja, was ist das Verhältnis zwischen Menschsein und Sterblichsein? Natürlich kann man das als eine Art von Enthalten, ja? Man kann das sogar auf zwei verschiedene Arten als enthalten interpretieren, nämlich so, dass das eine in dem anderen und auch so, dass das andere in dem einen enthalten ist. Das sind aber dann zwei verschiedene Bedeutungen von enthalten, und das ist ein logischer Begriff von enthalten sein. Das ist ein großes Problem, aber also nicht so enthalten, da gibt es eben eine Stelle, auf die wir dann heute oder nächstes Mal noch ausführlicher eingehen, wo er auf das zu sprechen kommt in der Kategorienschrift. Es muss dieses Enthalten auf keinen Fall zwingend so sein, wie eine Sache in einer Schachtel ist. Oder wie man sagt, wie wenn ich einen einen Cocktail herstelle, was ich mache an Manhattan, und dann sagt der, da ist eben dieser Whisky drinnen oder so, nicht? Oder da ist dann noch roter Wermut drinnen. Diese Bedeutung von Enthalten ist sehr problematisch, wie das enthalten ist. Aber es muss ein Zusammenhang bestehen, nicht? Es muss sozusagen mitgegeben sein in einer bestimmten Weise. Aber das, worauf wir uns jetzt festkrallen, das ist dieses, was Sie sich merken müssen, was für ihn bei seiner Vorstellung von Wissenschaft im Vordergrund steht, als die Sache, um die es sich dabei handelt, ist das Beweisen. Und da müssen Sie sich jetzt natürlich umgekehrt fragen als nächstes, was fehlt uns da? Und wenn es Ihnen nicht schon aufgefallen ist, dann sage ich Ihnen, dass das eine sehr eigentümliche Vorstellung ist, die von unserer gegenwärtigen Vorstellung von Wissenschaft ganz enorm abweicht. Weil wir stellen uns unter einer Wissenschaft nicht das vor, sondern was wir uns unter Wissenschaft vorstellen, was hier an der Universität betrieben wird, ist etwas ganz anderes. Was wird da betrieben? Da wird nicht bewiesen, sondern da wird geforscht. Also was wir an der Wissenschaft für das Wichtige halten, das ist nicht die Fähigkeit, dass wenn wir diese Grundsätze schon haben, wir dann von irgendwelchen vorgelegten Fragen oder Problemchen sagen können, ja, es ist wirklich so, wie du, und du täuschst dich nicht, und zwar kann es auch gar nicht anderes sein, weil, das verstehen wir nicht, sondern wir verstehen unter Wissenschaft eigentlich eben nicht diesen Weg, das ist der Aristoteles Weg, sondern wir verstehen unter Wissenschaft unser Weg, eher die dauernde Bewegung von irgendwelchen auffälligen Phänomenen und von irgendwelchen lokalen Verallgemeinerungen weg zu den Grundsätzen hin. Und wir sind eigentlich auch irgendwie der Überzeugung, dass das ein Weg ist, der nie abgeschlossen ist im Grunde. Ne? Der immer weitergeht. Dieses nicht abgeschlossen sein kann man sich jetzt auch auf verschiedene Arten natürlich wieder vorstellen, das muss nicht sozusagen eine lineare Bewegung unbedingt sein. Aber wir sehen Wissenschaft als eine Bewegung, die vom Typ der Forschung ist, und er sieht sie als eine Bewegung, die vom Typ des Beweisens ist. Und jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt, der den Aristoteles betrifft. Natürlich war es dem Aristoteles völlig klar, dass da so ein Zusammenhang bestehen muss und dass der ganz entscheidend ist zwischen dem Beweisen können und dem Verfügen über solche Grundsätze auf der einen Seite und dem Forschen auf der anderen Seite. Es war ihm klar, auf gut Deutsch, dass wenn er auch dieses stark auf den Beweis akzentuierte Verständnis von Wissenschaft hat, es einfach keine Wissenschaft geben kann, wenn es nicht auch Forschung gibt. Weil irgendwie müssen wir ja mal draufgekommen sein, was diese allgemeinsten Grundsätze sind. Ja? Und das kann nicht so gewesen sein, dass man da einfach geraten hat. Das ist natürlich ein Punkt seiner Auseinandersetzung mit früheren Philosophen, also zum Beispiel mit diesen ionischen Naturphilosophen, wo er sagt, gleich, die waren natürlich auch darauf aus, solche allgemeinen Prinzipien oder sowas, woraus alles ist, nicht, wie der Wasserdampf oder der Whisky oder so, irgendwas, oder alles ist aus Erdöl, solche allgemeinsten Prinzipien aufzustellen, aber die haben sozusagen geraten, mehr oder weniger. Die haben einfach irgendwelche Verallgemeinerungen riskiert. Die haben gesagt, setz mal auf das und wahrscheinlich ist alles auf dem. Und der andere hat gesagt, na gut, war eigentlich gut, aber ich habe noch was Besseres auf Lager. Nicht, und, nicht aus Wasser, sondern als irgendwas anderes. Oder dann gibt es da diese Schritte zu irgendeiner noch riskanteren Abstraktion oder so. Also dem Aristoteles war natürlich völlig klar, dass dieses Verständnis von Wissenschaft, das er hat, voraussetzt oder impliziert, dass es auch noch was anderes gibt außerhalb der Wissenschaft, ohne dass Wissenschaft völlig unmöglich wäre. Also eben Forschung. Ja? Frage?
Abgeschlossen werden von einer Wissenschaft. Andererseits mit
Der Beweis geht, da ist der Beweis, da ist der Beweis, ja, so. Aber es gibt gewisse formale Charakteristika, die bei jedem Beweis. Also es gibt, Aristoteles hat eben diesen ersten Analytiken, wo er die Syllogismuslehre entwickelt, diese Logik, auch die sogenannte, ein zweites Buch geschrieben, das eine Wissenschaftstheorie ist, und das heißt Lehre vom Beweis. Und was dort dargestellt wird, das sind formale Züge an Beweisen, die in allen Wissenschaften gleich sind. Also zum Beispiel gibt es bei ihm so eine Klassifikation verschiedener Arten von Grundsätzen, die man auf alle Wissenschaften anwenden kann. Ne? Oder na, also es gibt eine ganze Menge sozusagen, wenn man schwimmen kann, ja, dann kann man im Wasser schwimmen oder man könnte auch in Milch schwimmen, sozusagen, ja, oder eben, ja, klar, so. Also eine allgemeine Wissenschaftstheorie, das ist auch eine von den Wissenschaften, die er erfunden hat, die Wissenschaftstheorie, sozusagen eine Beweistheorie. Aber jetzt sind wir bei dem, so, und wie verhält sich die Forschung zur Wissenschaft, ja? Wie verhält sich das zueinander? Das ist das, was wir jetzt als nächstes besprechen. Also Sie merken sich, er hat dieses Wissenschaftsverständnis, das eben sehr geprägt ist von diesem Kern der Auffassung des Syllogismus, dieser Ordnung in solchen Syllogismen, die eben hauptsächlich zum Beweisen genutzt werden können, wenn man schon vorher weiß, was die Prämissen sind, dann kann man daraus beweisen. Und statisch ist, nach seiner Vorstellung sind die Wissenschaften sozusagen statisch, die Wissenschaft wird sozusagen erworben, wenn man ein ausreichendes Wissen hat und wenn man diese Grundsätze kennt, und dann bleibt es diese Wissenschaft. Ne? Wenn einer kommt und sagt, das stimmt eigentlich alles nicht, dann ist es sehr schwierig zu entscheiden, ob der jetzt sozusagen diese Wissenschaft umkrempelt oder ob man nicht eher sagen muss, das ist eine andere Wissenschaft, die der jetzt betreibt. Das sind natürlich Probleme, die in der Zeit oder in der Epoche des Aristoteles schon manchmal aufgekommen sind. Also zum Beispiel im Rahmen der Mathematik mit der Entdeckung der Irrationalitäten. Ne? Also da gibt's die Mathematik und gewisse Prinzipien für Teilbereiche des Mathematischen in der Geometrie. Und dann kommen auf einmal solche Sachen auf, wie dass gewisse Grundkonzeptionen in Frage stellen oder sprengen. Ne? Wie zum Beispiel, dass man geometrisch Größen sozusagen eindeutig herstellen kann, die miteinander nicht kommensurabel sind oder sowas, wodurch der Begriff des Maßes oder der Einheit schwerstens gefährdet wird. Da ist dann die Frage, ob das nicht eine andere Wissenschaft oder gar keine Wissenschaft oder ob das irgendwelche Abweichungen innerhalb eines Gebietes sind, das im Großen und Ganzen in Ordnung ist und solche Sachen. Aber im Prinzip ist die Vorstellung die, ist die Wissenschaft da, dann bleibt es so, wie sie ist, ne? Und ist im Hauptsächlichen charakterisiert durch ihre Grundsätze. Man kann die Wissenschaften voneinander unterscheiden, und da kommt jetzt ein bisschen das ins Spiel, was Sie gemeint haben. Man kann die Wissenschaft, wenn man sagt, wir haben da drei verschiedene Wissenschaften, dann kann man die charakterisieren in ihrer Unterschiedenheit eigentlich durch ihre Grundsätze. Ne? Wenn man sie schon hat. Da kann man sagen, das ist die eine Wissenschaft, das ist die Wissenschaft, das ist die Wissenschaft. Weil von den Grundsätzen her hat man schon das, was für sie charakteristisch ist. Nicht? Wenn man, so. Aber jetzt interessiert uns der umgekehrte Weg. Jetzt interessiert uns der Zusammenhang mit der Forschung und wie kommt man eigentlich zu diesen Grundsätzen. Und da hat Aristoteles auch eine sehr, sehr präzise Vorstellung davon. Sie müssen nur bedenken, wirklich immer im Kopf haben, hier handelt es sich nicht um eine Veränderung seines Verständnisses von Wissenschaft, sondern um die Ergänzung der Wissenschaft durch etwas anderes, was die Wissenschaft voraussetzt, aber was sie sozusagen nicht selber wesentlich ist, nämlich die Forschung. Die Auffassung des Aristoteles von dem Weg zur Wissenschaft ist ungefähr folgende. Ganz einfach. Im Prinzip, jede Wissenschaft beginnt, der Weg zur Wissenschaft beginnt mit Wissen. Also, der Weg zur Wissenschaft beginnt mit etwas, was Wissen ist, aber sozusagen von einer relativ primitiven, einfachen und noch nicht entwickelten Form. Ja? Also, der Weg zur Wissenschaft beginnt mit etwas, was schon Wissen ist, und wird sozusagen ein Weg sein, in dem das, was Wissen ist, sozusagen immer höher qualifiziert wird, oder entwickelt wird, oder kultiviert wird. Ja? Also, zum Beispiel könnte man sowas sagen wie, jede Wissenschaft setzt voraus, dass einmal irgendwer in irgendeinem Moment irgendwas weiß. Und was sind die primitivsten Formen, irgendwas zu wissen? Das sind solche Sachen wie irgendwas gesehen haben. Gestern ist draußen sozusagen einem Mann, man sagt, gestern ist vor der Universität einem Mann eine Torte ins Gesicht geklatscht worden. Es gibt aber sozusagen nur den Mann und Dings. Und hat jemand gesehen? Gibt es jemanden, der es weiß und nicht nur vermutet? Oder hat der Mann einfach eine Torte auf den Boden gelegt und dann einfach reinfallen lassen oder so? Hat jemand gesehen? Gibt es jemand, der es weiß, ob es wirklich so in der, ja? Also eben etwas, wo man eine Auskunft geben kann, einfach aufgrund dessen, dass man irgendwo war und seine Augen offen gehabt hat oder seine Ohren. Hat jemand gehört, wie der gestern gesagt hat, der Kollege sowieso ist ein... Ja? Niemand hat gehört, also kann man so. Ja? Damit beginnt. Und dann geht es weiter, zum Beispiel da, auf den Punkt, dass jemand sagen kann, also jetzt kann es in verschiedene Richtungen natürlich weitergehen, aber jetzt kann es zum Beispiel, dass jemand sagen, dass jemand um irgendeine, wenn auch ganz einfache und lokale Regelmäßigkeit Bescheid weiß. Ich weiß, dass das so geht. Also zum Beispiel, dass man diese Schachtel so aufmacht. Ja? Alle nehmen, ich gebe ihnen eine Schachtel und sage ihnen, machen sie es auf, und jeder kennt von ihnen diese Sachen zu geheimen Dings, wo man irgendwo zugleich draufdrucken muss, und nur dann geht es auf und keiner von ihnen kommt drauf, und ich sage, aber einen gibt es, der weiß, wie man diese Schachtel aufmacht. Ja? Das ist ein bisschen ein anderes Wissen. Ja? Oder, und jetzt kommen sie dann sozusagen zu allgemeineren Zusammenhängen, wo man irgendwelche Regelmäßigkeiten kennt. Ja? Dann gibt es einen sehr wichtigen Punkt, wo man übergehen kann zu einem Wissen, wo es ausreicht, dass einem jemand was gesagt hat. Ja? Also wo zwar noch ein Bezug auf irgendwelche konkreten Sachverhalte drinnen steckt in dem Wissen, aber wo ich auch ein Wissender sein kann, ohne dass ich das selber ausprobiert oder gesehen habe, aufgrund dessen, dass mir jemand davon erzählt hat oder das erklärt hat, und wo ich also eben trotzdem, obwohl es mir nur gesagt worden ist, eben nicht in dieser Unsicherheit bin, sondern aufgrund dessen, dass es mir gesagt worden ist, es trotzdem auch wirklich weiß, wissen kann. Das sind schon besondere Arten. Also wenn jemand von Ihnen zu mir kommt und sagt, hören Sie, Ihr Auto ist gerade abgeschleppt worden und so, dann ist das nicht so, dass ich das deswegen schon weiß. Dann schaue ich zuerst einmal auf meine Uhr, die ein kleines Datumfeld hat, ob der 1. April ist, oder schließe so andere Sachen aus, ist die Tatsache allein, dass ich mir das sage, reicht nicht. Aber es gibt Zusammenhänge, in denen ein Gesagtes schon ein Wissen konstituieren kann. Zum Beispiel Aussagen darüber, was ein gültiger Syllogismus ist und was keiner ist. Ja? wo mein Wissen dadurch entsteht, also in formalen Zusammenhängen oder so. Ne? Und dann noch größere und wichtige Zusammenhänge und so. Und da sagt Aristoteles, da gibt es dann in dem, was man sozusagen solche Aufstufungen von Wissensformen nennen kann, gewisse ganz charakteristische Stellen auf dem Weg zur Wissenschaft. Und eine charakteristische Zäsur in so einer Vorstellung von Wissenshierarchie ist, wenn es für ein bestimmtes Gebiet sozusagen schon relativ festgefügte, allgemein zur Verfügung stehende Traditionen gibt, also ein geteiltes Wissen gibt und auf diesem Gebiet dann so etwas wie ein Expertenwissen unterschieden wird, noch einmal von dem, was alle wissen. Also das betrifft natürlich zum Beispiel solche Zusammenhänge wie in der Landwirtschaft oder ökonomische Zusammenhänge überhaupt. Ja? Aber die Landwirtschaft ist so ein interessanter Fall. Nicht? Das funktioniert, also wie die Landwirtschaft funktioniert über viele Generationen hinweg, die funktioniert vor allem deswegen, weil alle wissen, dass man in dieser Jahreszeit das machen muss und in dieser Jahreszeit jenes und was man tun muss, damit das nicht verdirbt und so weiter und so weiter. Ja? Das wissen alle. Das ist sozusagen so ein geteiltes Wissen. Und ein wichtiger Schritt nach der Auffassung des Aristoteles darüber hinaus ist, wenn das dann nicht so ist, dass das alle wissen, sondern wenn sich da ein Expertenwissen herausbildet. Und er meint, dass die Herausbildung von Expertenwissen eben genau damit zu tun hat, dass da bestimmte Individuen zunächst einmal, aber die müssen dann auch als eine ganze ein Typus erfassbar sein, eben als der Typus des Experten. Also allgemeinere Thesen riskieren. Also eben den Übergang machen, dass nicht nur sagen, man muss das um, wir tun deswegen um diese Jahreszeit sehen wir aus, weil auch unsere Väter, Großväter, Urgroßväter immer um diese Jahreszeit und unter Einhaltung dieser Riten ausgesät haben, sondern wo die sagen, warum haben wir das eigentlich immer so gemacht? Weil es mit dem Klima und so ist, dass Jahreszeiten Regen abhängig von den Gestirnen und das ist der Punkt, nicht? Wo jemand solche Thesen riskiert, also wo es welche gibt, die solche Thesen riskieren und sozusagen über das, wo das Wissen darin besteht, dass man sagt, das ist gut, weil es ihm immer schon so klar und immer schon so gemacht worden ist, sozusagen einen Schritt hinaus macht und sagt, ich suche jetzt auch dafür eine Erklärung, was ist denn das Rationale dafür, dass wir es immer so gemacht haben und nicht nur das Faktum, dass wir es immer so... Verstehen Sie, was gemeint ist? Das ist noch nicht, und jetzt kommt der springende Punkt, und das ist noch nicht Wissenschaft. Das ist noch immer nicht Wissenschaft, sondern das ist sozusagen die letzte interessante Vorstufe, bevor es in die Zielgerade zur Wissenschaft geht. Das sind eben auch die, die gesagt haben, also eigentlich so aus vielen Beobachtungen und so weiter kann man entnehmen und in Wirklichkeit wird schwerlich jemand mein Gegenargument dazu einfach, dass im Grunde alles aus Wasser ist oder so. Also die riskieren sozusagen auf einer sehr, sehr hohen Allgemeinheit in Bezug auf die natürlichen Erscheinungen so eine äußerste These. So, ja, also wenn es die gibt und dann sagt Aristoteles, also das ist alles schon vorausgesetzt. Ja, das ist alles schon vorausgesetzt. Und dann sagt Aristoteles, braucht es einfach eine ganz bestimmte Disziplin, um in einer, wie soll man das jetzt sagen, entlasteten Situation, also das heißt im Prinzip im Lehnstuhl oder am Schreibtisch, also nicht im Feld, sondern am Schreibtisch, sondern das, was sich da an solchen riskanten Thesen bereits profiliert hat, was die besten von den Experten, auch wenn sie miteinander in Konkurrenz stehen sollten, sozusagen alles schon ventiliert haben an allgemeinsten Prinzipien, wo das sozusagen als mögliche allgemeinste Prinzipien noch einmal durchdiskutiert wird. Wo das noch einmal analysiert wird, gegeneinander abgewogen wird und aus dem, was da schon vorliegt, sozusagen wirklich haltbare letzte Grundbegriffe heraus analysiert werden. Ja? Der Ding hat so gesagt, und wir tun uns jetzt einmal das, was die gesagt haben, woraus alles ist oder warum sich die Sachen eigentlich von selber bewegen. Wir tun das jetzt nicht im Hinblick auf die empirische Evidenz, die jeder von denen ins Treffen führt, noch einmal checken, sondern wir vergleichen das miteinander. Stellen einmal fest, wo stehen die eigentlich im Widerspruch miteinander? Kann man das, was der eine sagt und was der andere bestreitet, sozusagen noch einmal von einer höheren Warte, oder kann man es nicht von einer höheren Warte noch einmal analysieren und gegeneinander abwägen und so weiter. Ja? Diese Art von Tätigkeit determiniert dann darin, dass man sagt, für alles, was dieses Gebiet, auf dem wir Erfahrung gesammelt haben, Experten ausgebildet haben, Traditionswege ausgebildet haben, für dieses Gebiet sind die letzten Grundbegriffe und letzten Grundsätze, die aus diesen Begriffen gebildet werden, die Begriffe 1, 2, 3. Und diese Tätigkeit, die sozusagen einsetzt, nachdem schon eine Expertenkultur besteht, diese Tätigkeit der Analyse, das ist eine philosophische Tätigkeit. Das reklamiert er ausdrücklich als etwas, was eine philosophische Kompetenz ist. Wie kommt es zu der Wissenschaft der Physik? Zu der Wissenschaft der Physik kommt es dadurch, dass die Leute verschiedene Erfahrungen machen, diese Erfahrungen kultiviert werden, überprüft werden, was haltbar ist, behalten wird, was nicht haltbar ist, wieder verschütt geht oder preisgegeben wird in langen Traditionen, dass dann in einem eigenen Schritt, nachdem solche Traditionen existieren, es Leute gibt, die über diese Traditionen als Traditionen hinauszudenken bereit sind, die diese Experten sind, die weit ausgreifende, abstrakte Hypothesen aufstellen und dass dann noch einmal ein Schnitt gemacht wird, dass wenn diese Expertenkultur da ist, sich einer hinsetzt, der nicht Physiker ist, der nicht einer von denen ist, die diese Erfahrungen gemacht haben, sondern der sozusagen eine Analysekompetenz hat in Bezug auf ein Wissen, das bereits vorliegt, der eine Kompetenz des Systematisierens hat, sich hinsetzt, Zeit nimmt und sagt, aus allem dem, was da gesagt worden ist, muss eigentlich zwingend angenommen werden, dass die Grundbegriffe die und die sind, weil er sowieso zwar das gesagt hat, wo ein richtiges Korn drinnen ist, aber sehr viel Falsches gesagt hat, das wird sozusagen aus jedem, der schon was gesagt hat, wird das rausgeholt, was richtig war an dem, was er gesagt hat, was versucht dann noch einmal zu verallgemeinern. Das ist eine philosophische Tätigkeit. Das ist das erste Mal in der Vorlesung überhaupt und im Speziellen bei Aristoteles, dass wir auf etwas kommen, was Philosophie ist, im eigentlichen Sinn. Und Sie müssen bedenken, und das hat einen eigenen Namen, das nennt man, also in unserer Sprache, heißt das Prinzipienforschung. Also Prinzipienforschung ist etwas, was in den Gesamtkontext der Forschung hineingehört, aber sozusagen nur das ist, was ich gerade noch auf der Zielgeraden abspielt, sozusagen das Abstrakteste, Formalste am Forschungsprozess als Ganzen. Also alles Empirische ist schon erledigt im Prinzip. Ja? Der Prinzipienforscher betreibt keine empirische Forschung. Und er steht sozusagen außerhalb der Wissenschaft.
Ja? Das Wichtige ist, diese philosophische Kompetenz, diese analytische Kompetenz, die in der Prinzipienforschung gefragt ist, ja? Diese philosophische Kompetenz ist die ist funktional, oder man könnte sagen, eine dienende Kompetenz der Philosophie. Also diese erste spezifisch philosophische Kompetenz ist ein Service, ne? Eine Serviceleistung, die Philosophie erbringt. Es können sich Leute zusammenfinden, die sagen, wir brauchen eigentlich eine Wissenschaft von dem und dem und dem. Ja? Und eigentlich haben wir da schon eine ganze Menge Wissen. Wir sind nur als Experten, die wir da hier sehen, über ein paar fundamentale Sachen nicht einig. Und wir sehen, wir werden uns da nie einigen können. Und wenn wir uns nicht einigen können, können wir nicht als die eine Wissenschaft auftreten, sondern wir können nur auftreten als sowieso der das will und der sowieso der das will und so. Wir wollen aber, wir sind draufgekommen, es wäre besser, wir haben, wie man auf Wienerisch sagt, alle auf der Backe und bilden eine Wissenschaft. Da gibt es eine Telefonnummer, dort wohnt vom Philosophen. Ne? Wir rufen den Philosophen an, der kommt, macht mit uns einen Workshop und als Mediator und hilft uns und so. Nicht? Der ist ein Service. Der Philosoph als Prinzipienforscher hat eine ganz bestimmte Kompetenz, aber diese bestimmte Kompetenz ist eine Serviceleistung für die Wissenschaften. Ja? Ist das, verstehen Sie das? Ungefähr? Ja?
Der Philosoph kann gar keine Idee machen, was
man hat. Bitte? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die Idee am Philosophen ist, dass er genau das kann. Die Idee am Philosophen ist, dass er genau das kann. Und das unterscheidet ja den Aristoteles sehr von uns. Nicht? Die Idee ist, dass das möglich ist, dass man so eine Wissenschaft bildet und dass Leute dann sozusagen einer daherkommt und so. Mir ist aber jetzt aufgefallen, dass an den Daten irgendwie von vornherein irgendwas ganz anderes ist. Dann würde Aristoteles sagen, entweder ist das eine Unregelmäßigkeit und das können wir als Ausnahme verbuchen, oder es ist eine andere Wissenschaft. Oder natürlich kann sein, dass der Philosoph ein schlechter Philosoph war, ein Stümper. Aber wenn der Philosoph die Kompetenz wirklich hat, dann zieht die Wissenschaft. Und etwas, was man sagen muss, ist, was man nicht vergessen darf, ist, dass er sich mit dieser Idee ja über etliche tausend Jahre sozusagen wirklich durchgesetzt hat. Die Sachen, die er sozusagen da als Wissenschaften begründet hat, wo er selber als Prinzipienforscher sozusagen tätig war und wo er sozusagen eine Wissenschaft sozusagen etabliert hat, da ist es ihm ja, auch wenn wir heute sagen, wir teilen weder seine Auffassungen von den Grundsätzen, noch teilen wir sein Verständnis von Wissenschaft. Aber über mindestens 1500 oder in vielen Fällen 2000 Jahre lang so gewesen, dass man es ihm geglaubt hat. Und gesagt hat, das ist eben Physik und das ist eben Logik und das ist eben Biologie. Also um drei Wissenschaften zu nennen, in denen er in dieser Weise tätig gewesen ist. Ja? Und die er, wie man so sagen kann, begründet hat als Wissenschaft. Also wo er genau das gemacht hat. Also damit, wenn Sie eine genauere Vorstellung haben wollen, wie diese Tätigkeit jetzt dann eigentlich ausschaut im Einzelnen, was macht der? Ja? Da fehlt mir jetzt die Zeit, Ihnen das wirklich zu erklären. Ich habe das, wer von Ihnen war dann im vergangenen Semester in dieser Ringvorlesung zur Einführung? Da habe ich dieses Beispiel, wie er diese verschiedenen Veränderungssätze oder Sätze, in denen wir von einem Werden sprechen, analysiert. Also das springende, und ich werde diese Vorlesung auch noch einmal halten, ich sage Ihnen, wenn das dann in der Ringvorlesung gibt, auch im Sommersemester, also der Witz ist der, es ist Sprachanalyse. Es ist sozusagen etwas, was er da macht, ist sozusagen eine sehr, sehr genaue und sehr, sehr interessante Art und Weise,
das Sprechen über diese Art von Phänomenen zu analysieren. Und aus der Analyse des Sprechens über die Phänomene entwickelt er dann tatsächlich so diese Grundbegriffe. Also die Grundlegung der Physik, das Wesentliche bei der Physik, das läuft bei ihm ungefähr so, dass er sagt, was ist Physik? Natürlich, genau sagen könnte ich es erst, wenn ich die Grundsätze schon hätte. Also die erste Antwort muss eine ungefähre Antwort sein. Die erste Antwort geht sozusagen ins Vage und sagt, was ist das, was wir alle meinen, was da eigentlich erklärt werden soll von dieser Wissenschaft. Und da sagt er, das sind die Gesetzlichkeiten der Bewegung der Dinge in unserer Umgebung, und zwar hauptsächlich soweit diese Bewegung der Dinge in unserer Umgebung von den Dingen selbst ausgeht. Also was man so im Großen und Ganzen als natürliche Bewegung bezeichnen könnte, das ist nicht ganz genau, aber vor allem im Unterschied zur künstlichen Bewegung. Also was uns in der Physik interessiert, sind nicht Fälle, sind nicht Bewegungsgesetzlichkeiten, die sozusagen wirklich künstlich sind. Dadurch scheidet zum Beispiel aus oder kommt in eine prekäre Stellung die Theorie zum Beispiel der Wurfbewegung. Ja, das ist nicht etwas, was eben. Aber alle Arten von Veränderungen oder von veränderungsartigen Prozessen, die unter den Dingen stattfinden, wie zum Beispiel das Wachsen, das Reifen, aber auch das Herunterfallen von schon auch ortsverändernde Bewegungen und so. Und was er macht, ist, dass er sagt, welche Struktur haben die Sätze, in denen wir aussagen, dass so etwas stattgefunden hat, und das untersucht er dann, und aus dem heraus winkt er dann eben gewisse Grundbegriffe. Das ist sehr, sehr interessant und kann Ihnen jetzt nicht erklären. Das Wichtige, was Sie sich hier merken müssen, sind folgende Punkte. Erstens, sein Verständnis von Wissenschaft pluralistisch, weil wir gehen von einem Erfahrungsbereich aus, ja, tun in diesem Erfahrungsbereich systematisieren, kultivieren, Expertenwissen ausbilden und destillieren dann quasi aus dem Expertenwissen solche Grundsätze. Und wenn wir die haben, dann haben wir eine Wissenschaft, das heißt, dann haben wir die Kompetenz zu beweisen. In einem anderen Gebiet kommen wir natürlich zu anderen, ja, Grundsätzen, weil wir von ganz anderen Dings ausgehen. Allerdings das, was wir tun, wenn wir beweisen, hat gewisse formale Ähnlichkeit mit dem, was wir tun, wenn wir hier beweisen. Das habe ich vorher gesagt. In einem dritten Gebiet ist es auch so. Ja? Also das ist dieser Plural. Die Beweislastigkeit seiner Vorstellung, dass der Pluralismus in seiner Vorstellung die besondere Rolle, die die Philosophie sozusagen als letztes Stadium in der Erforschung der Prinzipien führt. Na, Forschung ist natürlich nicht nur Prinzipienforschung. Forschung ist ja vor allem auch sozusagen möglichst alle Phänomene kennenzulernen. Ne? Und sozusagen zunächst einmal irgendwie verstehen zu lernen, auf die man sich mit dieser Wissenschaft beziehen will. Wobei es dann natürlich auch oft passieren kann, dass man sagt, naja, jetzt da und da und da, und dann sagt einer, da brauchst du dich gar nicht drum kümmern, weil da gibt es schon eine Wissenschaft dafür. Ja, das machen die, ne? So quasi. Also die Abgrenzung spielt natürlich eine große Rolle. Jetzt sage ich Ihnen, und als letztes eben, dass eine von ihm identifizierte philosophische Kompetenz ist. Also sozusagen in einem gewissen Sinn gibt es gar keine Wissenschaft ohne Philosophie. Weil immer dort, wo eine Wissenschaft auch wirklich zur Wissenschaft ist, letztlich die Philosophen die Hand im Spiel gehabt haben. In diesem letzten Stadium der Herausarbeitung der eigentlichen Prinzipien. Ja? Aber trotzdem immer nur dienend. Ja? Jetzt sage ich Ihnen was eigentlich nicht schwer ist, aber was sozusagen auf den ersten Blick einmal ein bisschen eine Challenge ist oder ein bisschen paradox ausschaut. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich klar machen, diesen Pluralismus, die sind gegeneinander abgeschottet, das gibt es, so etwas gibt es nicht. sondern was es stattdessen jetzt vorläufig gibt, ist sozusagen diese Agenturphilosophie, die sozusagen daher sozusagen jeweils immer eine bestimmte Serviceleistung erbringen kann. Das gibt es, ja? Aber das gibt es nicht. Jetzt werden wir als nächstes, der nächste Punkt, den wir besprechen, wenn wir von der Wissenschaft weggehen, ist Philosophie als eine Kompetenz, die selbstständig existiert. Also Philosophie sozusagen jetzt nicht als diese Serviceagentur, sondern Philosophie als eine eigene Wissenschaft. Ja? Das ist ganz klar. Hier ist nicht nur, also wenn man sieht, was er da meint, hier wird schon auch gleich klar, dass das eben sozusagen was ist, was in das Gebiet der theoretischen Philosophie gehört. Der Philosoph ist eben dann, wenn die anderen die Erfahrung gemacht haben, systematisiert haben, wenn es da schon Experten gibt, ist der Philosoph sozusagen der Theoretiker, den man dann holt. Ne? Diese Serviceleistung ist ja vor allem ein Investment von Theorie in den Prozess, der da schon stattgefunden hat. Und man hat ja gesagt, der typisch, diese Leistung wird erbracht im Lehnstuhl, am Schreibtisch von dem Philosophen und nicht im Feld. Im Feld waren die anderen. Und da muss auch schon vor den Philosophen welche gegeben haben, die aus dem Feld rausgekommen sind und diese großen Hypothesen aufgestellt haben, wie die alles ist aus Wasser oder so. Ja? Aber unser nächster Punkt wird sein, dass wir die Philosophie nicht als diese Art von Agentur kennenlernen, sondern als eine eigene Wissenschaft. Und bevor wir sozusagen darauf eingehen, womit sich diese Wissenschaft der Philosophie sozusagen beschäftigt und was so das Charakteristische an der ist, bringe ich Ihnen eben oder auf dem Weg dorthin noch einmal so seine kleine Besonderheit oder ein scheinbares Paradox, nämlich obwohl Aristoteles an diesen Pluralismus festhält, gibt es bei ihm so etwas wie zwei universale Wissenschaften. Ja? Und der große Punkt, auf den man da achten muss, ist, dass universale Wissenschaft nicht heißt Superwissenschaft. Ja? Also es gibt zwei universale Wissenschaften. Und eine davon ist die Philosophie. Die Philosophie ist eine Wissenschaft, die einen Universalitätsanspruch stellen kann, aber trotzdem nicht die Rolle der Superwissenschaft spielt, sondern die als Wissenschaft einen Universalitätsanspruch spielt, aber trotzdem eine neben den anderen Wissenschaften ist. Also sozusagen noch auch ihre eigenen Prinzipien hat. Warum? Inwiefern? Glauben Sie? Warum? Wie ist das möglich, sozusagen eine universale Wissenschaft zu sein und trotzdem sozusagen nur eine neben den anderen? Das ist es nicht. Das weiß nicht. Das ist zwar eine nette Idee, aber tatsächlich ist das, was Sie meinen, ja auch richtig. Nicht auch in Bezug auf sich selbst muss die Philosophie diese Serviceleistung erbringen. Das ist schon richtig. Aber die Frage, die man beantworten muss, ist nicht die, sondern ist die Frage, was ist das, dieses sich selbst in Bezug worauf? Was ist sozusagen ja, weil sich die Philosophie, das betrifft aber nicht die ganze Philosophie, sondern eben einen Teil der Philosophie, weil die Philosophie sozusagen einen Zweig hat, und das ist der, der uns interessiert, wo sie sich damit beschäftigt, was das Sein ist. Und weil alles, wovon die anderen reden, auch, bei allem, wovon die anderen reden, auch eine entscheidende Sache ist, ob es das gibt oder nicht gibt und was das ist. Ja?
Ich wollte sagen, weil
Das ist nicht ganz unbedingt das Richtige, aber mit dem Sein. Ja, weil sie sich mit dem Sein beschäftigt. Und weil die Frage des Seins, das werden wir dann sehen, warum und inwiefern, eine Frage ist, die alles betrifft. Womit auch die anderen Wissenschaften zu tun haben, aber der entscheidende Punkt, was die Philosophie, das heißt erste Philosophie, diese Disziplin, heißt erst nicht Philosophie als Wissenschaftstheorie, sondern Philosophie als erste Philosophie. Diese Prinzipien der Philosophie als erste Philosophie können nicht verwendet werden, um die Prinzipien der anderen Wissenschaften sozusagen abzuleiten oder zu erklären. Sie sagen, Sie können zwar etwas sagen, man erfährt von der ersten Philosophie etwas, was alles betrifft, worüber auch die anderen Wissenschaften reden. Aber es ist eben das, was die Philosophie über alle diese Gegenstände der anderen Wissenschaften sagt, und es ist nicht etwas, was diese Prinzipien erklärt. Obwohl es natürlich an manchen Punkten dann, zum Beispiel mit der Physik, gewisse Überschneidungen gibt. Können Sie sich vorstellen, was die andere universale Wissenschaft ist? Nein? Die Theologie gehört eher da hinein bei Ihnen. Ja, die Rhetorik ist die andere. Wenn man über alles reden kann, das ist ganz einfach, schnippisch, aber einfach, die andere, die Rhetorik ist auch eine universale Wissenschaft. Und da ist es sogar noch deutlicher in einer gewissen Weise, nicht? Weil die Fähigkeit, über die Sachen zu reden, in jeder Wissenschaft die entscheidende gewesen ist, wie sie überhaupt den Wissenschaftsstatus erworben hat. Weil eben die Sachen diskutiert, analysiert, beredet worden sind, darum konnte das Wissen in eine Wissenschaft überführt werden. Ja, also ein wichtiger Punkt, und womit wir uns jetzt dann beschäftigen werden, unser nächster Schwerpunkt, ist eben Philosophie als erste Philosophie, als eine eigene Wissenschaft, und zwar ist die Wissenschaft, die sich mit dem Sein beschäftigt. Nicht mit der Bewegung der natürlichen Dinge, nicht mit den organischen Körpern und den Teilen und den Ganzheiten der Tiere und nicht mit der Mathematik und nicht mit dem Syllogismus, sondern mit dem Sein beschäftigt. Das ist die erste Philosophie. Und das ist das wichtige Punkt, den Sie verstehen müssen, ist, also okay, bewegen wir uns dann ein bisschen weg. Da kommen wir weiter weg von diesem Kern des Syllogismus. Was wir bis jetzt hatten, können wir so darstellen, dass wir diese Syllogismus-Theorie hatten. In der einen Richtung geht man in Wissenschaft und in der anderen geht man zu der Rhetorik, also mit dem wissenschaftlichen Syllogismus, mit dem dialektischen Syllogismus. Dann erklärt man jeweils noch mehr, was die erste Philosophie ist, die Lehre vom Sein. Das ist eine Sache, die sich dann ein bisschen entfernt und dann, wo es dann auch tatsächlich einen Schnitt gibt. Aber das werden Sie dann sehen. Was wollte da jetzt, wollte eigentlich noch was Wichtiges dazu sagen, was ich vergessen habe, über diesen Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Philosophie. Na, es fällt mir vielleicht wieder ein. Ja? Es gibt keine zweite oder dritte Philosophie. Aber es gibt in der Philosophie, also das Grundphilosophie halt, oder, aber es gibt in der Philosophie sozusagen noch andere Branchen als das, was wir besprechen. Ja? Zum Beispiel eben, was eine Kollegin gesagt hat, Theologie oder so. Es gibt in der Philosophie Branchen, die, oder vor allem die Ethik, nicht? Ist eine wichtige Sache. Wir sprechen hier nicht über Ethik. Wir sprechen, wenn wir da über erste Philosophie jetzt reden, über etwas, was wirklich einen ganz, ganz bedeutenden Kern innerhalb dieser theoretischen Philosophie darstellt, einen wesentlichen Gehalt. Die Überlegungen eben darüber, was Sein ist, was Substanz ist, was Existenz und so weiter ist. Jetzt ist mir zwischenzeitlich kurz eingefallen, was ich Ihnen sagen wollte, jetzt ist mir wieder ausgefallen. Also wir fangen an mit dem Sein. Ja? Wir fangen noch ein bisschen an, wir werden dann natürlich heute nicht fertig. Das ist auch das sind auch wirklich ganz enorm komplizierte und ganz schwierige Sachen, die jetzt kommen. Also bis jetzt, alles, was ich Ihnen in der Vorlesung bis jetzt erzählt habe, fällt unter die Kategorie ganz einfach, watschen einfach und sollte auch wirklich sozusagen von Ihnen vollkommen verstanden werden können. Jetzt kann man sagen, die bieten erstens wirkliche Verständnisschwierigkeiten und sind zweitens an sich kompliziert und eine große Herausforderung. Wir versuchen nicht das Match zu gewinnen, sondern sozusagen zu verstehen, wie das Spiel gespielt wird. Ja? Wir fangen an einem Punkt, der möglichst nah am bisherigen liegt. Also doch noch einmal bei einer Überlegung, die im Zusammenhang mit seiner Logik steht. Ich versuche Ihnen da diese erste Überlegung jetzt darzustellen und wir verschieben dann einiges in die nächste Woche und wir werden in der nächsten Woche damit fertig und machen dann noch einen kleinen sozusagen Rückblick auf diese ganze Aristoteles-Sache, wo wir das zusammenfassen und auch nochmal unter einer anderen Perspektive sozusagen bewerten. Aber ja, also uns anschauen und vielleicht kommen wir dann in der nächsten Stunde auf die Neuzeit oder so. Aber wenn nicht, dann ist es eben die übernächste Stunde. Das macht nichts. Da müssen gewisse Sachen einfach wirklich erklärt werden. Also wir beginnen an einem Punkt, der noch einmal mit dem Syllogismus zu tun hat. Und zwar ist das ein Punkt, der betrifft, ich habe Ihnen ja gesagt, da kann man kombinatorisch, wenn man das mit diesen Figuren hat, wie man da diese P, S und M anordnet, da kann man 3 bzw. 4 solche verschiedene Anordnungen feststellen. Und dann kann man durch jede dieser Anordnungen die ganzen Kombinationen von diesen Buchstaben A, E, I, O durchlaufen lassen. Ne? Dann kriegt man eine bestimmte Anzahl von solchen Schemata und dann besteht die Aufgabe darin zu beweisen, welche oder abzuleiten, das ist die eigentlich wissenschaftliche Tätigkeit der Logik ist, zu zeigen, welche von diesen Schemata, die man da hat, jetzt auch wirklich Syllogismen sind. Welche da tatsächlich sozusagen gültige Schlüsse darstellen, weil das sind keineswegs alle. Und die spezifische Tätigkeit des Aristoteles als Logiker und nicht als Philosoph hat natürlich darin bestanden, für dieses Beweisen, welche da die gültigen sind, für das selbst gewisse Grundsätze aufzustellen. Ja? Und diese Grundsätze, die man das beweist, die haben bei ihm die Form von gewissen Regeln. Also zum Beispiel eine solche Regel ist die Umkehrbarkeit der Negation. Keine Frau ist ein österreichischer, keine lebende Frau ist ein österreichischer Feldmarschall, also ist auch kein österreichischer Feldmarschall eine gegenwärtig lebende Frau. Ja? Das ist eine wichtige, das ist nicht ein Syllogismus, das ist nicht ein Schluss in seinem Sinn, sondern das ist eine Regel, die er verwendet, um sozusagen dann zu zeigen, welche das, na, klar, wie nützlich die ist, nicht? Weil sie treffen immer wieder auf PS und mit einem E dazwischen und dann können sie aber überall, wo sie das haben, SP schreiben mit einem E dazwischen, diese Regel. Und da hat er eine Konversionsregel, die lautet so, die lautet sozusagen von A zu I. Also ein bisschen deutlicher, wenn A allen B zukommt, dann kommt A auch einigen B zu. Ja? Das ist eine Konversionsregel und er sagt, die benutzt er. Die benutzt er, sagt er, die stimmt, diese Regel. Ja? Auf die kann man sich verlassen. Wenn alle Katzen vierbeinig sind, dann sind auch einige Katzen vierbeinig. Oder auf gut Deutsch, dann ist auch mindestens eine Katze vierbeinig. Wenn alle Katzen vierbeinig sind, dann ist auch mindestens eine Katze vierbeinig. Ja? Sind ein, ja? So. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das nicht stimmt. Das ist nicht so.
Daraus, aus der Wahrheit der Behauptung, alle Katzen sind vierbeinig, folgt nicht die Wahrheit der Behauptung, einige oder mindestens eine Katze ist vierbeinig. Warum nicht? Bitte? Ja, ist das ein Grund, warum nicht?
Warum?
Die Frage ist, meine Frage ist, können Sie einen Grund angeben, warum daraus, dass wenn man sagt, alle Katzen sind vierbeinig, nicht notwendigerweise folgen muss, dass einige Katzen vierbeinig sind? Welche, was wäre die Negation des Vorschlags? Bitte?
Wenn eine Katze vierbeinig ist, würde daraus folgen, dass es trotzdem Katzen gibt.
So? Wenn keine Katze vierbeinig ist, wenn keine Katze vierbeinig ist, dann kann es doch nicht einige Katzen geben, die vierbeinig sind. Das würde. Bitte? Na, wenn ein paar Katzen vierbeinig sind, dann sind ein paar Katzen vierbeinig. Und da kann es nicht so sein, oder? Also der Grund ist ganz einfach der, dass der Satz, dass alle Katzen vierbeinig sind, auch dann wahr ist, wenn es überhaupt keine Katzen gibt. Sie müssen sich überlegen, wie man jemanden, der behauptet, dass alle Katzen vierbeinig sind, wie man so jemanden widerlegt. Ja? Wie widerlegt man jemanden, der sagt, alle Katzen sind vierbeinig? Da müssen, um den zu widerlegen, müssen Sie eine Katze präsentieren, die nicht vierbeinig ist. Das können Sie aber nicht, wenn es keine Katzen gibt. Wenn es keine Katzen gibt, können Sie ihm auch keine Katze zeigen, die nicht vierbeinig ist. Daher können Sie ihn, solange es keine Katzen gibt, auch nicht widerlegen. Bitte?
Alle Katzen haben vier Beine.
Ja?
Gibt aber keine Katzen.
Ja?
Kann man dann gleichzeitig auch sagen, weil ich auch wenn keine Katzen
vier Beine
habe. Ja. Keine Katzen mit kann.
Ja, ja, wenn Sie sagen, es gibt keine Katzen, die es gibt, das ist, Sie sagen dasselbe, bleiben wir dasselbe, ne?
Ja.
Ja.
Aber auf andere Perspektive.
Ja. Der Witz, der springende Punkt ist der, dass einer, der sagt, einige Katzen sind vierbeinig, der sagt, es gibt mindestens eine oder einige Katzen sind vierbeinig, der muss, damit er recht hat, tatsächlich erstens etwas produzieren, was eine Katze ist, ja, und zweitens muss er etwas produzieren, was eine Katze ist und außerdem vierbeinig ist. Wenn er nur Katzen produzieren könnte, die keine vier Beine haben, dann hat er es nicht geschafft. Und wenn es überhaupt nichts gibt, was wir, hat er es auch nicht geschafft. Aber der muss eine Katze produzieren. Hingegen der das behauptet, muss keine Katze produzieren. Der kann sich zurücklehnen und warten, bis einer kommt und ihm eine Katze herbringt, die nicht vier Beine hat. Das ist der springende Punkt bei der Sache. Ja? Wenn Sie eine Logikvorlesung besuchen, wird Ihnen genauer erklärt, warum und wieso und so weiter das ist. Man kann es sich auch, ohne dass man Logik lernt oder kann, wenn man sich verschiedene Szenarien, in denen Leute sozusagen um diese Sache streiten und wer sozusagen dann einmal die Verpflichtung hat, irgendwas herzuzeigen, man kann sich solche Szenarien ausmalen, ja, und kommt auf diese Differenz. Aber der wichtige Punkt ist einfach der, dass wenn einer sagt, alle Karten sind vierbeinig, sozusagen dieser Satz auch wahr sein kann, wenn es gar keine Katzen gibt. Und wenn es gar keine Katzen gibt, dann kann aber dieser Satz nicht wahr sein. Also ist das keine verlässliche Regel. Ja? Also kann man von dem nicht zu dem übergehen. Der entscheidende Punkt dafür ist, dass wenn wir jetzt den Aristoteles interpretieren wollen, also sozusagen der Hintergrund, um noch einmal vor dem Entscheiden, der Hintergrund ist, dass Aristoteles so einen Satz immer als einen Satz von der Form etwas über etwas aufgefasst hat
und wir aber der Ansicht sind und sein müssen, dass sein Satz nicht die Form etwas über etwas hat, sondern ein Wenn-Ansatz ist. In Wirklichkeit heißt, wenn etwas eine Katze ist, dann ist es vierbeinig und das ein Wenn-Ansatz hat, auch dann wahr sein kann, wenn sein erstes Glied falsch ist. In Wirklichkeit immer wahr, wenn sein erstes Glied falsch ist. Aber das ist wurscht. Was uns interessiert, ist auch gar nicht die genaue Ausleitung, warum das so ist, sondern was wir annehmen müssen, dass sich der Aristoteles dabei gedacht hat, wenn er der Auffassung war, dass das eine Regel ist, eine Konversionsregel ist, auf die er sich verlassen kann. Was hat er sich gedacht, was kann er sich gedacht haben, wenn er sich auf das verlassen hat, obwohl wir wissen, dass das, wenn wir das so als eine Aussage betrachten, nicht stimmt. Das heißt, in Wirklichkeit kann man das nur so verstehen, dass er der Auffassung war, dass bei den Syllogismen, bei den syllogistischen Sätzen, also immer dann, wenn es sich wirklich um einen Syllogismus handelt und um diese Sätze von der Form etwas über etwas, die zusätzliche Annahme im Spiel ist, dass es, wie man so sagt, keine leeren Termine gibt. Ja? Dass er einfach die zusätzliche Annahme gemacht hat. Das ist keine logische Annahme, sondern es ist eine zusätzliche Annahme, bei den Syllogismen sich einfach immer so verhält, dass es die Katzen gibt. Dass es zu jedem Terminus, der da vorkommt, sozusagen etwas gibt, was den, wie man so sagt, erfüllt. Wir haben, wenn Sie sich zurückerinnern, schon gesehen, dass über diese Sätze etwas über etwas er eben gewisse zusätzliche Annahmen macht. Zum Beispiel, dass es eine kritische Sache ist, ob man da als Terminus was vorkommen lassen kann, was ein Eigenname ist. Ja? Was ein Einzelnes bezeichnet, was deswegen ein Problem darstellt, da werden wir auch jetzt dann gleich nächste Stunde noch einmal damit zu tun bekommen, weil ja sozusagen ein Eigenname etwas ist, was über etwas ausgesagt werden kann. Ja? Wie man gesagt hat. Also, dann eben nur in der Rolle vorkommt, dass es das ist, worüber etwas ausgesagt werden kann. Und so lernen wir jetzt eine zweite solche Voraussetzung kennen, nämlich, dass es keine Termine gibt, die leer sind. Verstehen Sie, was damit gemeint ist? Dass er eben, wenn es sich um Syllogismen handelt, immer die zusätzliche Annahme im Spiel ist, dass zu allem, was da, worüber etwas gesagt wird oder was da kriegt, immer was gibt, was das ist. Immer mindestens ein Exemplar da ist, eine zusätzliche Annahme. Ja? Dass da auch wirklich was existiert. Und das ist der Ausgangspunkt für uns, und da machen wir dann eben in der nächsten Stunde weiter, uns zu überlegen, welchen Status eigentlich so eine Annahme hat. Welchen Status jetzt, und damit bewegen wir uns ein bisschen von dieser Syllogismentheorie weg, welchen Status eigentlich die Annahme hat, als solche betrachtet, dass es Katzen gibt. In welcher Art und Weise das eine Rolle spielen kann über die Vierbeinigkeit. Also, was wir gesehen haben ist, dass im Syllogismus wird immer vorausgesetzt, dass es für jeden Terminus irgendwas gibt, was den erfüllt, irgendeine Sache gibt, die das ist, dass man aber außerhalb des Syllogismus natürlich in Frage stellen kann, ob es so etwas gibt oder nicht gibt, ob es Katzen gibt oder nicht gibt, ob es, was weiß ich, dann diese oder jene andere Sachen gibt oder nicht gibt. Der erste wesentliche Punkt für ihn ist der, dass daraus, dass es eine bestimmte Art von Sachen nicht gibt, nicht folgt, dass die Bezeichnung für diese Art von Sachen keine Bedeutung hätte. Ja? Sehr wichtiger Punkt.
Also, es gibt Katzen oder es gibt keine Katzen. Kann sein, dass es Katzen gibt, kann sein, es gibt gar keine Katzen. Wenn wir einen Syllogismus haben in irgendeiner Wissenschaft, wo wir was über Katzen sagen, dann wird immer vorausgesetzt, dass es Katzen gibt. Ja? Aber davon unabhängig könnte es natürlich auch sein, dass es die Katzen nicht gibt. Ja? Könnte auch sein, dass es keine Katzen gibt. Ja? Das ist wurscht, das spielt keine Rolle. Wir können einen Zeitindex aufnehmen und können sagen, existiert heißt zu irgendeiner Zeit existiert. In Vergangenheit, bitte? Auch Zukunft ist ein besonderes Problem. Zukunft ist ein Spezialproblem, das wir hier nicht behandeln werden, aber das bei Aristoteles gibt es ganz berühmte Überlegungen über Aussagen, die die Zukunft betreffen. Das ist ein Spezialproblem, wie der Herr Feiner besonders genau weiß. Es kann die Katzen geben, es kann die Katzen nicht geben. Ja? Man kann sich auch eine Welt vorstellen, dass es einfach keine Katzen gibt. Ne? So und so viele Viecher haben die Leute lang geglaubt, die gibt es und die gibt es ja doch nicht und so. Ne? Oder haben sie geglaubt, die gibt es nicht und dann gibt es das doch und so. Also ja, so, Sie verstehen, das ist ein kontingentes Faktum. Gibt es Katzen oder gibt es keine Katzen? Der wichtige Punkt zunächst einmal ist der, dass Aristoteles sagt, ohne die Frage, ob es Katzen gibt oder nicht, kann ich trennen von der Frage, ob der Ausdruck Katze eine Bedeutung hat. Also, und zwar kann man sich verdeutlichen, dass das deswegen, wenn es keine Katzen gibt, hat deswegen das Wort Katze seine Bedeutung nicht verloren. Man kann sich das ein bisschen plausibel machen, wenn man sagt, na genau, sowieso. Weil wenn wir nicht wüssten, was eine Katze ist, könnten wir ja nicht auf die Suche gehen und schauen, ob es welche gibt oder nicht. Wenn wir nachschauen wollen, ob es welche gibt oder nicht, müssen wir ja wissen, was das ist, wovon wir wissen wollen, ob es das gibt oder nicht. Wir können ja nicht auf die Suche gehen, ob es jetzt Katzen gibt oder nicht, und dann kommt einer und zeigt uns eine Eidechse und sagt ja. Na? Sondern da müssen wir ja wissen, was wir da sehen wollen. Na? So, das wäre sozusagen ein Gedanke, jetzt auch ein bisschen schnippisch oder so. Also, es trennt sich jetzt einmal, das ist die erste große Trennung, die wir da haben. Und da machen wir heute Schluss, ne? Müssen wir ja irgendwie. Es trennen sich zwei, gleich am Anfang zwei Begriffe, zwei Facetten des Begriffes vom Sein oder zwei Begriffe von Sein. Nämlich Sein im Sinne von existieren, dass es so etwas gibt, und Sein im Sinne von so sein. Wir müssen wissen, was es heißt, Katze zu sein, im Unterschied zu Eidechse zu sein, ja? Auch wenn in dem anderen Sinn von sein keine Katze existiert. Ja? Bitte? Genau. Bedeutungssein, ja? Und in so einem Einzelsatz, nicht in einem Syllogismus, in so einem Einzelsatz wie es gibt Katzen, ja, da wird ja, da kann man beide Aspekte finden. Ne? Den kann man so interpretieren, dass man sagt, dass man da eine Behauptung aufstellt, dass etwas Bestimmtes, nämlich Katzen existiert, und man kann es auch so verstehen, dass man sagt, das ist das moderne Verständnis, aber das spielt auch bei Aristoteles eine Rolle, dass es etwas gibt, dem es zukommt, Katze zu sein. Und wo unspezifiziert ist, was das ist, dem es zukommt, Katze zu sein. Aber zunächst einmal, wenn man nur, da geht es nächstes Mal weiter mit dieser Unterscheidung, aber zunächst einmal nur, dass seine Auffassung die ist, die kann man auch bestreiten, aber es ist wichtig zu wissen, dass es seine Auffassung ist, dass wenn es keine Katzen gibt, das nicht heißt, dass der Ausdruck Katze keine Bedeutung hätte. Der nächste Punkt ist der, wenn Sie mal irgendwas von Plato gehört haben zum Beispiel, dass Plato an dieser Stelle sagen würde, einverstanden, aber damit der Ausdruck Katze eine Bedeutung haben kann, auch wenn es keine Katzen gibt, muss es etwas anderes geben.
im Sinne von existieren, nämlich die Idee der Katze. Und das sagt Aristoteles nicht. Aber darüber reden wir nächstes Mal weiter.